Eure Schulzeit, die wird wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her sein. Trotzdem erinnern wir uns, glaube ich, alle an die Momente, in denen wir den neuen Stundenplan fürs Jahr bekommen haben. Und die Reaktion darauf war doch immer gleich, oder? Die war nämlich entweder super easy, das wird entspannt, oder boah, also härter hätte es mich eigentlich nicht treffen können. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. So oder so ähnlich dürften sich die NFL-Teams Jahr für Jahr fühlen, wenn der neue Schedule für die Regular Season endlich da ist. Jetzt ist der da. Wir wollen heute für euch draufschauen auf alle Spiele und besprechen, wie die Gemütslage bei den Philadelphia Eagles nach diesem Schedule-Release wohl sein mag. Damit erstmal hi und herzlich willkommen zu Folge 35 vom Brotherly Talk. Hey, und wenn wir schon beim Thema Gemütslage sind, kann ich auch gleich eine ganz wichtige Frage an einen ganz wichtigen Menschen stellen. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles Fan?
Ja, mir geht es hervorragend und das hat zwei Gründe. Und hallo erstmal an euch alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, zum einen konnte ich nämlich jetzt, viele Grüße gehen raus an meinen Bruder Dennis, unsere zwei Karten sichern für den Season-Opener gegen die Dallas Cowboys. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf und bin heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Und werde auch extra ein Fanclass mitnehmen, um hoffentlich Jerry Jones zu sehen und seinen Gesichtsausdruck beim Hissen des Super Bowl-Banners. Also da freue ich mich extrem drauf. Und der zweite Grund ist natürlich nicht an die Philadelphia Eagles gekoppelt, sondern das habt ihr euch sicherlich auch alle gedacht, weil ihr bestimmt schon alle jetzt klammheimlich auch Eintracht-Fans geworden seid, sind wir in die Champions League eingezogen.
Hey, von daher, Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank, freue ich mich natürlich sehr. Also von daher, die Sonne scheint und es könnte alles nichts besser sein. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Flo.
Mir geht's gut, danke. Ich kämpfe ein bisschen mit dem Heuschnupfen. Das bist ja eigentlich du zu dieser Jahreszeit. Ich bin ja immer früh dran im Februar, aber es hat mich nochmal eingeholt. Vielleicht hätte ich nicht durchs Unterholz kriechen sollen gestern.
Ja, das, es gibt Dinge.
Stoff für einen anderen Podcast, ehrlich gesagt. Egal. So, pass auf, ich habe ja gerade den Schedule-Release in der NFL mit der Stundenplanvergabe in der Schule verglichen. Wie hast du das früher mit den Stundenplänen erlebt? Also hast du das gerade gefühlt, was ich gesagt habe? So Doppelstunde Mathe früher oder Sport? So in den ersten beiden fand ich immer scheiße. Oder Samstagsschule, ey. Ich habe Samstagsschule gehabt.
Ja, das ist crazy. Also tatsächlich hast du mich wirklich gerade irgendwie 30 Jahre zurückversetzt und ich konnte es wirklich fühlen und ich werde es nie vergessen und es kam gerade wieder so hoch, das scheint ein Trauma gewesen zu sein. Ich hatte, glaube ich, so in der 11. oder 12. Klasse muss das gewesen sein, hatten wir dienstags die 7. und 8. Stunde. Und das auf Deutsch gesagt, das ist ein richtiger Abfuck. Und das war vor allem auch so am Anfang der Woche gleich so 7., 8. Stunde, so ganz, ganz mies. Und irgendwie zwischendurch hat man dann irgendwie 4., 5. frei, also komplett useless. Das war richtig mies, das weiß ich noch. Sport mochte ich auch nicht in den ersten beiden Stunden. Das fand ich eigentlich hinten raus schöner, wenn du danach nach Hause gehen konntest. Sportunterricht hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, und was halt immer ganz fies war, wenn du halt irgendwie so am Freitag irgendwie bis zur 6. Stunde irgendwie da sein musstest. Aber ich bin ja 2 Jahre jünger als du. Du bist ja fast noch 30. Nein, ich bin ja Jahrgang 84 und ich erinnere mich noch, meine Cousine, die ist Jahrgang 83, die hatte tatsächlich auch einmal im Monat samstags Grundschule. Aber bei mir in Osthessen gab's das nicht mehr. Also der Kelch ist in mir vorübergegangen.
Hatten wir auch so alle 2 Wochen. Und das mit dem Freitag spät und so oder 8. Stunde ist ein bisschen wie in Woche 18 die Commanders haben, oder?
Ja, wobei, ich sag mal so, da geht's ja vielleicht nichts mehr, da müssen vielleicht die Eagles gar nicht mehr hingehen, ne? So wie du dann vielleicht gesagt hast, ja okay, keine Ahnung, 7., 8. Stunde, irgendwie keine Ahnung, Sozialkunde, das schenke ich mir jetzt mal.
Guck mal, Parallelen sind doch da zur Stundenplanvergabe, wir hoffen, ihr könnt's auch ein bisschen fühlen, der NFL-Schedule ist also da und zwar seit dem 14. Mai, 272 Spiele insgesamt, die Saison startet dann am Donnerstag, den 4. September in Philadelphia und der Saisonabschluss findet dann am 3. und 4. Januar 2026 statt mit 16 Division Games. Wie die 18 Wochen der Regular Season für die Eagles genau aussehen, ist unser großes Thema heute im Podcast. Aber es gibt noch ein paar andere Themen, die wir vorher ganz kurz besprechen wollen. 4 Stück sind's. Unsere Hot Topics für diese Woche. No-Brainer. Wir freuen uns über Nick Sirianis Vertragsverlängerung. Madden Curse. Würden wir uns wohl auch über Saquon Barkley auf dem Cover von Madden 26 freuen? Tush-Push-Ban. Das nächste NFL-Owners-Meeting steht an. Wer darf sich nach der Abstimmung zur Zukunft vom Brotherly Shop wohl am meisten freuen? Die Eagles oder die Packers? Und Comeback. Ein alter Bekannter freut sich über die Rückkehr in Howie Rosemans Front Office. Wer das ist, gleich bei uns. Jetzt so ein bisschen Fernsehmagazin-mäßig.
Überragend.
Oder? Ja, fandst du gut?
Ja, großartig.
Oder, also lassen wir oder stellst du einen Antrag auf Schlagzeilenverbannung im Brotherly Talk?
Ich fand, es bringt ein bisschen Würze rein, so neue, ganz neue Richtung. Und ich hoffe, ihr lest ja auch immer Flo's extrem gut geschriebene Shownotes. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann macht das mal. Der Flo gibt sich immer richtig Mühe. Ich bin sozusagen nur, der noch einmal drüber liest und sagt, Flo, ich ziehe meinen Hut vor dir, meinen imaginären. Ich bin eigentlich nicht so der Hutträger. Aber das macht Flo überragend. Also schaut euch mal die Shownotes an, die sind richtig cool. Und man sieht, du hättest auch für die Zeitung, also zum Glück machst du es nicht, aber zumindest auf Basis deiner Clickbaiting-Titel, hättest du sicherlich auch für die Zeitung mit den 4 Buchstaben schreiben können.
Nee. Also da bin ich raus. Trotzdem danke für die Blumen, nehme ich gerne. Dann starten wir also mit der Contract Extension von Nick Sirianni. Absoluter No-Brainer, finde ich. Sirianni ist als einer der am schlechtesten bezahlten Headcoaches der Liga in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Jetzt gibt es eine Vertragsverlängerung über mehrere Jahre und die macht ihn zu einem der bestbezahlten Headcoaches der NFL. Diese Personalie, Nick Sirianni, ist seit Beginn unseres Podcasts ja ein Riesenthema, immer wieder. Und ja, was habe ich geschimpft über ihn und seine, emotionalen Entgleisungen. Jetzt stehen wir da Ende Mai 2025 mit einem Super Bowl-Winning-Headcoach, ein Coach mit insgesamt 48 Siegen in der Regular Season bei nur 20 Niederlagen. Das ist der beste Wert unter allen aktiven NFL-Headcoaches und sogar Top 5 All-Time. Zahlen, die eben einfach nicht lügen, für mich aber fast noch wichtiger bei dieser Vertragsverlängerung. Nick Sirianis Persönlichkeit, die scheint einfach mit der DNA der Philadelphia Eagles irgendwie zu matchen. Team und Coach, das passt offenbar, oder Tim?
Also ich bin ja immer schon ein großer Fan von ihm, weil es ist einfach mit all seinen Stärken und Schwächen, du hast es wunderbar gerade aufgezählt, es ist einfach extrem schwer und das ist völlig egal, welche Sportart. Du wirst nie einen Coach, einen Trainer bekommen, mit dem alle happy sind, weil immer irgendjemand was auszusetzen hat. Ich meine, in Deutschland sagt man so schön, im Fußball, es gibt 82 Millionen Nationaltrainer und so ist es natürlich auch. Klar hat jeder von uns als Fan auch seine Meinung, ist dieser Headcoach oder jener Headcoach irgendwie besser und dementsprechend, klar, Sirianni hat auch über die vergangenen Jahre, da gab es diese legendäre, in Anführungszeichen, Aktion natürlich in Kansas, die sicherlich nicht so gut für sein Image war, aber du hast den zentralen Punkt gesagt. Er ist unglaublich erfolgreich und am Ende des Tages geht es genau darum. Es ist ein Super Bowl winning Head Coach. Er ist überhaupt erst der dritte NFL Head Coach, der in seinen ersten 4 Jahren in multiple Super Bowls eingezogen ist. Er ist überhaupt der erste Head Coach überhaupt in der Super Bowl Ära, der in jeder seiner ersten 4 Saisons in die Playoffs eingezogen ist und dazu nochmal in mehrere Super Bowls. Wahnsinn. Also ein Super Bowl Ring, 2 NFC Championships, 80% seiner Spiele gewonnen. Das ist großartig. Wir dürfen auch nicht vergessen, was für ein Chaos in Philly war, bevor Sirianni gekommen ist. Das heißt, er hat auch den Wagen wieder aufgegleist, den Zug aufgegleist, um bei der Analogie zu bleiben. Und er hat einfach auch extrem viele Spieler besser gemacht mit seinem Team in den letzten Jahren. Und ich finde das großartig. Und dann muss man auch wiederum andersrum sagen, es gibt sicherlich auch keine Situation, die besser ist für einen Headcoach als jetzt die in Philly. Du hast ein Top-Team, du hast ein extrem junges Team, du hast einen Markt, der sich für das Team interessiert. Also Grüße gehen raus irgendwie an Jacksonville beispielsweise oder an andere Teams, die jetzt vielleicht nicht so eine Fanbase haben, die dafür so brennt, wie das eben der Fall ist. Und du hast ein ruhiges Umfeld, du hast einen Owner, der sich raushält, du hast einen überragenden GM, der dir Jahr für Jahr super Spieler draftet. Also von daher ganz, ganz hervorragend. Und er ist offensichtlich auch, und das wissen natürlich wahrscheinlich alle Baseball-Fans unter euch, er ist ja auch ein modischer Trendsetter. Also für diejenigen von euch, die sich für die Phillies interessieren, ich hoffe viele da draußen
wenn nicht. Frisuren.
Ganz genau. Oh, Bryce Harper, Tim, kennt ihr sicherlich, eigentlich so einer der absoluten Superstars der MLB und sicherlich auch mit Kyle Schwarber, der Superstar der Phillies. Bei dem lief es nicht so am Anfang der Saison. Da hat er einfach den Nick Sirianni-Move gemacht, hat sich die Haare abrasiert und seitdem hat er irgendwie 10 Hits in den letzten 6 Spielen und hat irgendwie 5 noch irgendwie Runs reingeschlagen. Also der Mann weiß, wie es geht.
Wenn es so einfach wäre, einfach mal die Haare schneiden und dann läuft's. Das Coaching-Gen, das trägt Nick Sirianni auf jeden Fall in sich, das muss man sagen. Sein Papa, Francis Fran Sirianni, hat Highschool-Football gecoacht, wusstest du das? An der Southwestern Central High School in West Ellicott, das ist im Staat New York. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls Nick Sirianni zur Contract Extension und herzlichen Glückwunsch Saquon Barkley, wenn man den Gerüchten glauben mag, zum neuen Madden-Cover oder eher herzliches Beileid. Noch ist ja nicht bestätigt, wer auf dem Madden 26-Cover zu sehen sein wird, aber es könnte eben Saquon Barkley sein. Ja, es gibt wohl kaum jemanden, der den berühmten Madden Curse nicht kennt. Grob zusammengefasst, bist du auf dem Madden Cover, wirst du eine richtig schlechte Saison spielen und dich möglicherweise sogar schwer verletzen. Die Historie beweist das zumindest ein bisschen. Tim, glaubst du dran?
Ich sag mal, als sportbegeisterter Mensch und Hobbysportler ist man, glaube ich, immer abergläubisch.
Bisschen also Aberglaube ist immer dabei, ne?
Ja, das muss so sein. Also beispielsweise, wenn wir mit der Eintracht spielen, trinke ich seit irgendwie 30 Jahren immer aus derselben Kaffeetasse.
Und deswegen seid ihr in die Champions League eingezogen?
Ich habe natürlich auch immer bestimmte Socken an. Und ganz witzige Story, unser Cheftrainer, der Dino Topmüller, hat so einen roten Wollpulli, den er öfters anhat. Und er sagt auch, den wäscht er nicht. Ein bisschen eklig, aber solange es Erfolgs bringt, ist das überragend. Ich glaube, ein bisschen abergläubisch muss man schon sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo.
Also du hast alles gesagt, als Sportler hat man, glaube ich, irgendeine Macke oder folgt irgendwelchen Routinen oder tut irgendetwas, was von außen betrachtet vielleicht ein bisschen skurril ist, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Und immer wenn es klappt, ist die rote Socke natürlich schuld und wenn nicht, dann eben auch. Ich habe mir die Geschichte von Madden Curse für euch nochmal angeguckt, nur ganz kurz. Zwischen dem Jahr 2000 und 2025 waren 15 von 25 Spielern vom Madden Curse betroffen. Der letzte Eagles-Spieler war ebenfalls vom Madden Curse betroffen, ist also verhext, offiziell. Hast du eine Idee, wer das war?
Klaro, ich habe mich natürlich auch informiert.
Ah, oh, Junge.
Das müsste Donovan McNabb gewesen sein, richtig?
Im Jahr 2006 nämlich. In den letzten 10 Jahren hat es allerdings nicht mehr so viele Spieler erwischt. Wenn ihr mal so an die letzten 5 Jahre denkt, zum Beispiel fast gar keinen mehr. Mahomes.
Aber
2020. Jahr, ne? Ja, das wollte ich sagen. Ne? Also ja. Mahomes 2020, Lamar Jackson 21, 2022 dann Brady und Mahomes gemeinsam auf dem Cover. 23 John Madden zählt nicht. 2024 Josh Allen, auch nicht verhext. Letztes Jahr dann allerdings Christian McCaffrey, den hat's wieder erwischt, hast du recht. Also wird Saquon drauf sein und lebt der Madden Curse oder ist vielleicht doch alles nur ausgedacht und ein Mythos? Wir werden es rausfinden, ein bisschen zumindest. Ne? Kein Mythos ist das hier, die Green Bay Packers wollen weiterhin dafür sorgen, dass der Tush-Push offiziell verboten wird. Wir zeichnen am Dienstagabend auf. Heißt, wenn ihr den Podcast hört, kann es eben sein, dass bereits eine Entscheidung über die Zukunft des Pushplays gefallen ist. Denn das NFL Owners Meeting ist für heute, also Dienstag, 20. Mai und Mittwoch, 21. Mai anberaumt. Nochmal kurz zur Historie. Es gab bereits eine Abstimmung beim letzten Owners Meeting. Das war Ende März, Anfang April. Eine Abstimmung ohne Ergebnis. 16 Teams haben für das Verbot, die anderen 16 für den Verbleib gestimmt. 24 Stimmen braucht es insgesamt, um ein Verbot durchzusetzen. Die Packers haben ihren Antrag erneut eingereicht. Wird der Tush-Push verboten, würde jedes Schieben oder Ziehen übrigens auch des balltragenden Spielers mit einer 10-Yard-Strafe versehen. Also, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen, dass selbst Roger Goodell wohl kein großer Fan vom Tush-Push ist. Was meinst du, wie geht's aus und wie gehen die Eagles und alle anderen Teams mit der Entscheidung, wie auch immer sie ausgeht, um?
Ja, also ich glaube, ihr wisst ja da draußen schon, die Green Bay Packers sind ja seitdem ein absolutes Lieblingsteam. Finde das ziemlich armselig und auch sehr traurig und peinlich, dass das scheinbar der einzige Weg ist, wie sie versuchen in Woche 10 dann gegen die Philadelphia Eagles zu Hause zu gewinnen. Also ich muss sagen, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Du hast es gesagt, es gibt sehr viele einflussreiche Menschen, die eben auch da eine Rolle spielen. Und beispielsweise auch, du hast gesagt, Roger Goodell ist angeblich jemand, was ich aber wiederum auch grenzwertig finde, weil ich finde, die Rolle eines Commissioners sollte eigentlich eine neutrale sein. Und
darf niemals an die Oberfläche gelangen, so eine Information. Ja. Niemals.
Also, ich bin gespannt. Was ich aber auch, und das haben wir auch in unserer Draft-Analyse rausgebracht, was wir schon sehen, die Philadelphia Eagles sind natürlich vorbereitet. Ne? Sie haben natürlich sehr starke Tight Ends, auch in der Free Agency sich gesichert. Du hast einen Saquon Barkley, auch einen Jalen Hurts ist sowieso stark im Quarterback-Sneak. Und on top, darauf wollte ich mit der Draft-Analyse hinaus, haben die Eagles sich natürlich Ty Robinson, das war ja mein Lieblingsspieler aus dem Draft, gesichert. Der, ihr wisst es alle, eigentlich ja, ein Defensive End ist, aber tatsächlich auch schon dreimal als Running Back zum Einsatz kam. Und von daher, ja, also ich fände es schade, weil es irgendwo auch traurig ist. Auf der anderen Seite kann natürlich die Philadelphia Eagles bis in alle Ewigkeiten sagen, wir waren so gut und wir haben sogar den Super Bowl gewonnen, dass sie einen Spielzug wegen uns abgeschafft haben. Hat auch was, finde ich. So dieses, so ein bisschen dieses No one likes us, we don't care, nochmal sozusagen verdeutlicht. Aber ich glaube, die Eagles sind vorbereitet und harren wir mal der Dinge.
Vielleicht gibt es dann auch ein Shirt, auf dem irgendwas verewigt ist. Wir haben uns einen Spielzug ausgedacht. Und
wenn es das gibt, ihr kennt uns, Flo und mich als Merch-Opfer, wird sicherlich mindestens einer von uns beiden sich dieses Shirt kaufen.
Ganz sicher. Und um deinen Punkt noch zu ergänzen, mehr Fokus auf das Fullback-Play im nächsten Jahr. Auch das ist etwas, was ja ausgegeben ist von den Philadelphia Eagles. Ben Fensumerin, auch das haben wir hier im Podcast erzählt, ist jetzt auch offiziell als Fullback gelistet. Vielleicht heißt es also demnächst Tschüss, Tusch-Push, aber eben nur vielleicht. Dafür können wir aber schon mal Hi und Willkommen zurück Joe Douglas sagen. Der war mal GM von den New York Jets, aber viel wichtiger, der war auch schon mal bei den Eagles zwischen 2016 und 2019 nämlich. Da hat er die Spielerabteilung mitgeleitet als Vice President Player Personnel. Dann ist er zu den Jets gegangen, da recht erfolglos geblieben und im November letzten Jahres gefeuert worden. Jetzt hat er einen neuen Job bei den Eagles und zwar in einer führenden Scouting-Position. Ist deshalb ganz spannend, weil Joe Douglas ein großer Anteil an der erfolgreichen Super Bowl-Saison 2018 zugeschrieben wird. Und Timmes zeigt auch, dass Roster-Building weiter ganz oben auf der Prio-Liste von Howie Roseman steht.
Ja, und es ist ja so, man wird ja relativ schnell abgestempelt als gescheitert und es hat nicht funktioniert. Man kann es aber auch andersrum sehen. Da war jemand, der vorher schon einen super Job gemacht hat, nämlich im Backoffice, beziehungsweise in dem Sinne nennt die NFL das ja Front Office. Ich würde es jetzt eher Backoffice nehmen, weil er jetzt nicht direkt irgendwie am Spielfeld dran steht. So sei es, aber der Mann hat sich einfach ausprobiert als GM. Jetzt wissen wir alle, die New York Jets ist ein bisschen eine dysfunktionale Franchise. Da kann er vielleicht im Zweifelsfall auch gar nicht so viel dafür. Man hört ja auch immer wieder, dass es ein bisschen schwierig sein mit dem Owner dort und jemanden, der jetzt auch mal das komplette Spektrum gemanagt hat bei einer Franchise, den zurückzukriegen in einer Rolle, wo er sich unterordnet hinter oder einordnet hinter Howie Roseman, das ist, finde ich, für die Eagles mit der Erfahrung, die er gesammelt hat, auch mit dem Wissen vielleicht, was nicht funktioniert hat, ist es ein Riesengewinn und ich freue mich darüber.
Der Freude schließe ich mich an und dann sind wir durch mit den Hot Topics für diese Woche und fliegen rein in den Regular Season Schedule des amtierenden Super Bowl Champions Philadelphia Eagles. Ihr habt wahrscheinlich alle schon ein bisschen was mitbekommen. Nur ganz kurz vorab, Tim, sagen dir die folgenden Namen was? Hans Schröder, wahrscheinlich Hans Schroeder, Michael North, Howard Katz oder Katz, Blake Jones, Charlotte Carey, Oni Bose und Lucy Popko.
Das sagt mir aufgerundet gar nichts.
Abgerundet auch nicht, ne?
Nee.
Das sind tatsächlich die Personen, die für den NFL-Schedule verantwortlich sind, wenn man diesem Internet Glauben schenken mag, sind in erster Linie von der NFL angestellte Media- und Broadcasting-Mitarbeitende in führenden Positionen und die müssen eine ganze Reihe an Faktoren berücksichtigen in der Planung der Regular Season. Nur ganz grob, denk mal drüber nach. Und du kennst das auch, Tim, aus deiner Rolle bei der Eintracht. Fans, TV-Partnerschaften und Rechte, Events, die in den Stadien und um die Stadien herum schon feststehen. Infos dazu werden von der NFL übrigens bei den Teams immer Anfang Januar angefragt. Da müssen die schon liefern. Dann die International Series, auch ein Faktor. Das sind einige der äußeren Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Innere gibt es natürlich auch, und zwar ganz schön viele. Mit einer ganz speziellen Formel werden da die Matchups erstellt. Gibt ja zum Beispiel immer 6 Spiele gegen die anderen Teams aus der Division, 4 gegen Teams aus einer Division innerhalb der Conference. Für die Eagles entsprechend die NFC und. Es gibt einen rotierenden Schedule, heißt, ein Team muss gegen jedes andere Team aus der NFL mindestens einmal in 4 Jahren gespielt haben. Da gibt es also ganz, ganz viele Faktoren, die zu beachten sind. Tausende cloudbasierte Rechner, die tausende Möglichkeiten erstellen und die Verantwortlichen schauen sich genau diese Möglichkeiten an und am Ende entscheiden sie sich für den Bestmöglichen. Also krasse, große Verantwortung. Würdest du mit denen tauschen wollen?
Auf gar keinen Fall. Also ich bewundere auch immer die Kollegen aus der deutschen Fußballliga, die diesen Job haben. Da geht das genauso vonstatten, wie du es gerade beschrieben hast, mit den ganzen externen Faktoren, die da noch reinspielen. Das geht ja so weit, dass sogar geschaut wird, gibt es irgendwelche Demonstrationen in irgendwelchen Städten zu den Zeitpunkten. Ne? Und also ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut davor und auch da, es wird nie eine perfekte Lösung geben. Ob wir das jetzt toll finden oder weniger, darauf werden wir gleich eingehen, auf den Spielplan der Eagles. Aber es ist ein Job, da kann man seinen Hut vorziehen, weil das ist extrem komplex.
Herausgekommen ist für die Eagles jedenfalls ein Schedule, der es wirklich in sich hat. Wir hatten es ja schon befürchtet. So ein Super Bowl-Win macht es sowohl im Draft als auch in der Folgesaison nicht unbedingt einfacher. Aber das ist nach wie vor Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Trotzdem, Tim, direkt mal für den Überblick die wichtigsten Punkte und allein zu diesen Punkten könnten wir wahrscheinlich stundenlang sprechen. Die Eagles spielen in der kommenden Saison gegen 10 Teams, die in der letzten Saison die Playoffs erreicht haben. Gab es noch nie in der Geschichte der NFL. Alle Playoff-Gegner der vergangenen Saison sind dabei. Mindestens 5 Spiele in der Primetime. 35% aller Spiele der Eagles finden nicht an einem Sonntag statt. Du hast kein einziges Mal ein Back-to-Back-Home-Game dieses Jahr. Wenn es richtig schlecht läuft, wovon wir nicht ausgehen, gehst du mit einem 1-3, vielleicht sogar einem 0-4 Record in Woche 5. Denn die ersten 4 Spiele, mindestens die ersten 4, sind mal eine richtige Aufgabe. Viele Hürden für eine erfolgreiche Titelverteidigung, Tim. Zu hoch oder machbar?
Ich denke, es ist machbar. Du hast ja auch schon ein paar ganz interessante Eigenarten an diesem Spielplan angesprochen. Es gibt 2 Sachen, die ich persönlich jetzt auch nicht so toll finde, ergänzend vielleicht zu dem, was du sagtest, wobei manche Sachen, wie zum Beispiel diese 35% aller Spiele an einem Sonntag, ja, okay, klar, das ist ein bisschen oft gerade für uns deutsche Fans zu viel Thursday Night mit dabei oder Monday Night, wobei aber auch, es gibt natürlich schöne Spiele, auch gerade so ein Black Friday und so, wo man dann auch mal der Samstag hinten dran ist oder rund um Weihnachten. Also ich finde, damit kann man sich anfreunden. Ich hätte mir natürlich mehr Spiele um 13 Uhr Ortszeit gewünscht, damit wir sie ganz entspannt um 19 Uhr sehen können. Das war aber, du hast es gesagt, ja auch relativ klar, das Interesse an den Eagles ist hoch als amtierender Super Bowl Champion. Aber es gibt 2 Sachen, die mir nicht wirklich gefallen. Und du hast diese super, aus Eagles-Fans-Sicht super spannenden Serien gegen die Commanders und gegen die Giants. Die passieren jeweils innerhalb von 3 Wochen. Das heißt, innerhalb von 3 Wochen hast du das Hinspiel und das Rückspiel gegeneinander. Das gefällt mir nicht so unbedingt. Plus on top hast du halt noch das NFC Championship Rematch gegen die Commanders in der, gehen wir jetzt mal von aus, bedeutungslosen Woche 18, weil die Eagles bis dahin wahrscheinlich schon den Number One Seed gesichert haben oder halt vielleicht auch nicht, aber trotzdem schon in den Playoffs sind. Das finde ich schade, das hätte man vielleicht ein bisschen mehr verteilen können. Es wird auf jeden Fall schwierig, aber ich sag's mal so, die Eagles haben den Anspruch, wieder den Super Bowl zu gewinnen und du hast auf jeden Fall mal einen ganz klaren Gradmesser, wo du stehst. Du kannst dir nicht erlauben, irgendwie entspannt in die Saison einzustarten, mal gucken, was da passiert. Also von daher, da ist direkt wieder Power und Druck angesagt. Wird auf jeden Fall definitiv nicht langweilig. Also über unattraktive Gegner können wir uns nicht beschweren.
Und ein entspannter Start wird es garantiert nicht. Wir gucken mal auf die ersten 4 Wochen. Die Saison startet also im Season Opener zu Hause gegen die Dallas Cowboys. Immerhin ein Heimspiel, Tim, mit dir vor Ort. Letztes Jahr ging es in Woche 1 ja nach Sao Paulo. Da gab es einen 34-29 Sieg gegen die Packers. Auf die Cowboys kannst du dich eigentlich freuen. Letzte Saison 2 deutliche Siege, 34-6 und 41-7. Das Roster der Cowboys, das wissen wir auch, sieht jetzt aber wesentlich besser aus.
Ja, und ich habe mal mir die Mühe gemacht und habe mal zu jedem von diesen Spielen, die euch Flo gleich vorstellen wird, mal so ein paar Fun Facts rausgesucht. Keine Angst, Flo und ich gehen natürlich auch nochmal auf die Tipps ein am Ende oder werden unsere Tipps abgeben und dann dürft ihr natürlich fleißig mittippen und uns gerne auch euren Predicted Record zusenden. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Also ich gebe dir erstmal völlig recht, die Cowboys sind auf jeden Fall besser geworden, aber fairerweise war das auch nicht schwer nach der letzten Saison. Ich gehe noch davon aus, dass die Eagles deutlich besser sind. Und der interessante Fun Fact zu diesem Spiel, den ich für euch rausgesucht habe, ist, die Eagles sind unter Nick Sirianni in Auftaktspielen der Saison 4-0. Das ist doch mal eine gute Statistik.
Ja, machen wir bitte 5-0 draus. Ich finde, das Spiel allein ist schon so wegweisend für alles, was danach kommt. Das musst du einfach gewinnen.
Bin ich bei dir.
Danach kommen dann gleich 3 weitere richtig starke Gegner. Ich habe es vorne schon angeteased. Bei den Chiefs zu Hause gegen die LA Rams und dann im Raymond James Stadium bei den Tampa Bay Buccaneers, einer deiner Lieblingsgegner. Ja. Da waren die Eagles letztes Jahr ja auch in Woche 4 übrigens, am 29. September nämlich, und haben 33-16 auf die Nase bekommen. Warum wird es dieses Jahr besser?
Jetzt willst du mir schon mal einen Tipp entlocken. Da gehe ich dann gleich drauf ein, Flo. Ja, aber bleiben wir mal bei dem Funfact für dieses Spiel. Man muss tatsächlich sagen, dass Jalen Hurts gegen die Tampa Bay Buccaneers seine schlechteste Statistik hat gegen irgendein Team in der Liga. Er steht nämlich gegen die Buccaneers 1-4. Also scheint so ein bisschen die Nemesis von Jalen Hurts zu sein.
Was sagst du zu Woche 2 bei den Chiefs?
Oh, das ist ein geiles Spiel. Also sorry for my French, da freue ich mich richtig drauf. Das ist natürlich ein Knaller. Da wartet die ganze Football-Welt drauf, das Rematch zu sehen gegen Patrick Mahomes. Ihr erinnert euch alle, das war ja genau, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Match, wo Sirianni sich mit den Chiefs-Fans angefreundet hat. Ihr könnt sehr, sehr sicher sein, dass Nick Sirianni dort sehr nett empfangen werden wird. Davon können wir alle ausgehen. Aber auch hier interessanter Fun-Fact. Die Eagles sind tatsächlich das einzige Team in der NFL, gegen die Patrick Mahomes eine aktive Niederlagenserie hat. Er hat nämlich jetzt zweimal in Folge gegen die Eagles verloren und das finde ich schon bemerkenswert. Also von daher sind vielleicht die Eagles dann der Angstgegner von Patrick Mahomes.
Das große Problem ist, Patrick Mahomes hat eine neue Frisur.
Ja, aber es ist keine Klatze.
Okay, dann zählt das nicht.
Nee, das muss schon ganz kurz sein. Aber okay. Außer vielleicht wachsen sie ja wieder, bis es losgeht, ne?
Kann sein.
Man weiß es nicht. Aber zum Thema Angstgegner haben wir nämlich noch einen weiteren, der die Eagles so gar nicht mag. Also vielleicht mag er sie, aber sicherlich nicht sportlich. Und das ist Sean McVay, nämlich der Head Coach von den LA Rams. Die Eagles haben sage und schreibe 9 der letzten 10 Spiele gegen die LA Rams gewonnen. Also das ist mal eine Siegesserie, würde ich sagen. Und Sean McVay hat eine Bilanz von 1-5 gegen Philly. Und er ist ja wahrlich kein schlechter Head Coach. Also von daher sieht das da eher mal ganz gut aus. Aber wir haben schon gerade gesagt, Woche 4 bei den Buccaneers. Ja gut, irgendwann müssen wir den Bock mal umstoßen, oder?
Ja, das denke ich und da wird's dann sicher Zeit. Also die ersten 4 Wochen, oh, die haben es so richtig in sich, finde ich. Wir tippen die Spiele ja gleich noch schnell durch, aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, diese ersten 4 Wochen, die sind echt wegweisend oder mitwegweisend für den Saisonverlauf insgesamt, oder? Ich meine, stell dir mal vor, ja, du gehst da irgendwie 1-3 oder so, das wäre schon uncool.
Es ist nicht auszuschließen. Also ich meine, das sind Top-Gegner. Also du hast es auch gesagt, und da teile ich zu 100% deiner Meinung, du musst auf jeden Fall den Season-Opener gegen die Cowboys gewinnen, weil das ist der schlechteste Gegner, das schlechteste Team in den ersten 4 Wochen. Das musst du holen. Dann kannst du natürlich bei den Chiefs verlieren. Du kannst auch gegen die Rams verlieren. Das ist auch ein gutes Team. Aber ich sag mal so, aber zu Hause gegen die Rams kannst du auch gewinnen. Aber bei den Chiefs und bei den Bucks, das ist schon schwer. Deswegen, du musst auf jeden Fall gegen Dallas gewinnen.
2-2 waren die Eagles nach Woche 4 in der vergangenen Saison. Wir erinnern uns, danach kam ja, glaube ich, die Bye schon in Woche 5, Tim, oder? Und die hat den Eagles sehr gut getan. In Woche 5 gab es dann ein 20-16 gegen die Cleveland Browns in Woche 6 dann dementsprechend, gegen die Cleveland Browns im Lincoln Financial Field. Dieses Jahr gibt es in Woche 5 gibt's ein Heimspiel, allerdings gegen Bo Nix und die Denver Broncos. Am Ende waren die Broncos Dritter in ihrer Division in der AFC West hinter den Chargers und den Chiefs, haben trotzdem die Playoffs erreicht. Da war dann aber Schluss. In der Wildcard-Round gab es eine 31-7 Niederlage gegen die Buffalo Bills. Die Broncos, ja, die sind sicher wieder ein Playoff-Kandidat dieses Jahr, haben in der ersten Runde an Nummer 20 Jahdae Barron, einen Cornerback, gedraftet. Das letzte Aufeinandertreffen gab es 2021, am 14. November. Das Spiel haben die Eagles gewonnen, 30-13. Wie wird es wohl dieses Jahr laufen?
Ja, ich denke, es wird so laufen, wie gemäß meinem lustigen Fun-Fact für dieses Match es predicted wird. Denn die Denver Broncos haben tatsächlich sage und schreibe in Philadelphia nicht mehr gewonnen seit, Flo, hast du einen Tipp? Jahreszahl?
Naja, wenn du schon sage und schreibe sagst, dann sind es wahrscheinlich Dekaden. 20?
Nee, das wäre noch gut. Seit 1986 haben die nicht mehr in Philadelphia gewonnen.
Boah.
Das ist mal eine Hausnummer.
Ja, okay, dann bleibt's auch so. Ist noch kein Tipp.
Ist noch kein Tipp. Aber es ist interessant.
Okay, spannend. Also, wollen wir gucken, wie es gegen die Broncos läuft. Kurze Woche dann für die Eagles. Gleich am Donnerstag geht's dann schon weiter. Die gute Nachricht, du musst nicht weit reisen, denn es geht gegen die New York Giants im MetLife Stadium. Zwei Siege gab es da letztes Jahr gegen die Giants, also nicht im MetLife Stadium, sondern gegen die Giants. Division-Duelle sind sowieso immer wild. Am wildesten ist Stand heute allerdings der Quarterback-Room der Giants mit Russell Wilson, Jameis Winston, Jackson Dart und mit Tommy DeVito. Ja, was hat sich Brian Daboll dabei wohl gedacht? Und wer, glaubst du, wird in Woche 6 gegen die Eagles starten?
Ich denke Russell Wilson. Also ich glaube, der wird das einigermaßen solide machen. Wenn er sich nicht verletzt, denke ich, wird er das sein. Und zu diesem Spiel der lustige Fun Fact. Die Eagles haben tatsächlich 7 der letzten 8 Spiele gegen die Giants gewonnen. Also die Giants, gut, wissen wir alle, die waren in den letzten Jahren nicht so besonders toll. Wird interessant. Also ich finde, dieser Quarterback-Room ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Einfach Winston ist schon hilarious, wie der Amerikaner sagt. Ich meine, ihr habt es ja alle gesehen, was er getrieben hat rund um den Super Bowl in New Orleans. Das war schon extrem witzig. Der Mann ist einfach lustig. Also zumindest ist es mein Humor. Wobei das Thema mit dem verrücktesten Quarterback-Raum, das würde ich vielleicht nicht ganz unterschreiben, Flo. Da gibt es ja noch, glaube ich, einen ganz interessanten, angebauten Quarterback-Room bei Cleveland.
Gib doch einen. Also mindestens einen, hast du recht. Und mal sehen, was bei den Steelers noch passiert.
Stimmt.
Das weiß man ja auch noch nicht so genau. Trotzdem, also weil wir da gerade fast so ein bisschen beliebig drüber hinweggehuscht sind. Also jetzt nimm mal Russell Wilson, der wird die Saison starten, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber Woche 6 musst du erstmal überstehen, ne? Oder die ersten 5. Ich meine, wenn das ganz schlecht läuft für die New York Giants, dann bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher, dass Russell Wilson da noch steht.
Ja, das stimmt. Also wenn sie es natürlich komplett gegen die Wand fahren, dann kann da schon was passieren. Aber ich meine, da kommen wir ja später auch bei unseren Tipps sicherlich nochmal drüber. Die NFC East ist in Summe besser geworden. Jedes Team
Meiner
persönlichen Meinung nach verbessert. Von daher, ich glaube es nicht, dass die Giants so schlecht sind. Und von daher glaube ich, dann, die werden schon noch Wilson als ihren Starting Quarterback haben. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Woche 7 dann bei den Minnesota Vikings und in Woche 8 geht's direkt nochmal gegen die New York Giants, dann allerdings im Link, so back to back. Ne? Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das gut oder nicht so gut finden soll, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, als Spieler würde ich es nicht so mögen und die Eagles haben ja, auch das hast du gesagt, noch eine ähnliche, fast spannendere Situation mit den Commanders gegen Ende der Saison. Kommen wir gleich noch zu. Also dir gefällt das auch nicht, ne?
Nee, ich mag das nicht. Also es muss sich auch etwas entwickeln. Dann hast du so kurz erst gegeneinander gespielt. Das finde ich ein bisschen schade. Ist ein bisschen verschenkt. Aber gut, es ist, wie es ist.
Aber verschenkt fürs Publikum oder verschenkt auch für die Teams, für die Spieler?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, auf der einen Seite man kann sich natürlich drehen und wenden, wie man möchte. Ne? Also ich persönlich finde es aus Fansicht nicht schön. Ich würde mir lieber wünschen, dass da ein bisschen Zeit, andere Spiele dazwischen sind, dass man es ein bisschen sacken lassen kann. Nachdem wir aber natürlich jetzt auch da nichts vorwegnehmend, aber wahrscheinlich beide davon ausgehen, dass die Eagles das Spiel gewinnen werden.
Ja.
Sie haben jetzt auch 12-mal in Folge zu Hause gegen die Giants gewonnen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Das war der Funfact zu dem Spiel. Ist es auf der anderen Seite natürlich aber auch wieder relativ dankbar, ne? Weil die Giants sind wahrscheinlich, na gut, schauen wir mal, ob sie besser oder schlechter als die Cowboys sind. Aber die Eagles sind auf jeden Fall viel besser. Das heißt, du hast natürlich innerhalb von einer kurzen Zeit wahrscheinlich 2 Siege. Und das ist natürlich wahrscheinlich für die Moral, gerade wenn du vielleicht jetzt nicht so stark starten solltest bei diesem harten Auftaktprogramm, ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht.
In Woche 9 dann die Bye-Week.
Flo, ganz kurz, bevor wir zur Bye-Week kommen, weil das ist, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, um mal einen Blick zurückzuwerfen. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was ist denn jetzt der Fun-Fact zu Woche 7 bei den Vikings? Und da gibt es tatsächlich ein schönes, denn, Flo, du hast sicherlich auch noch gut im Hinterkopf, das ist natürlich eine Art Homecoming. Die Eagles haben zwar seit 2007 dort kein Regular-Season-Spiel mehr gewonnen, aber sie haben natürlich dort in Minneapolis, klar, bei den Minnesota Vikings, haben sie 2017 den Super Bowl gewonnen in diesem Stadion und tatsächlich auch 2008 in der Wildcard-Round gewonnen. Aber der letzte Regular-Season-Win, der ist schon 2007 her. Von daher wird es auf jeden Fall wieder Zeit. Aber natürlich auf jeden Fall für alle Eagles. Eagles-Fans eine schöne Erinnerung, wenn dann am Ort des Super Bowl-Triumphes 2017 dann die Eagles wieder zurückkehren in Woche 7.
Und der eine oder andere Spieler ist ja noch Teil dieser Super Bowl-Winning-Season und für den wird es dann umso schöner, nach Hause zu kommen. Das Regular-Season-Game, das ist ja längst vergessen. So, dann rein in Woche 9 und in die Bye-Week der Eagles. Letztes Jahr gab es ja eine frühe Bye, eben in Woche 5, nach dieser Niederlage gegen die Bucks. Die war total wichtig, ne? Wir haben das noch vorher kritisiert und haben gesagt, oh, so eine frühe Bye, wie wird das wohl? Aber danach sah es wirklich sehr, sehr gut aus. Grundsätzlich gefällt mir eine Woche 9 Bye, aber ein bisschen besser, so zur Hälfte der Saison. Dir auch?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, weil die Eagles in Woche 10 bei unseren Freunden aus Green Bay spielen. Die sie
aber da kommt echt ein wilder Stretch danach, ne?
Ja. Ja, also von daher, ich bin bei dir. Also man sieht aber auch da, man darf nichts irgendwie schon vorher irgendwie festschreiben. Du hast es gerade wunderbar erklärt. Ja, am Ende hat wahrscheinlich die frühe Bye-Week die Saison der Eagles gerettet, weil man sich da nochmal zusammensetzen konnte. Ne? Man hat nochmal alles resettet und dann ging es richtig los. Aber ja, jetzt hast du mittendrin mal eine kleine Pause. Da werden sicherlich schon der ein oder andere angeschlagen sein. Grundsätzlich finde ich das auch gut.
So, dann, nach der Bye hast du sogar noch ein bisschen länger Zeit, denn in Woche 10 gibt's das erste von zwei Monday Night Games. Hier das erste bei den Green Bay Packers im Lambeau Field. Mit oder ohne Tuschpush, Tim? Ist dir egal, ne?
Das ist mir egal, solange auf jeden Fall die Eagles die richtige Antwort dort geben in Green Bay. Die Eagles haben die letzten drei Spiele gegen die Packers gewonnen und ganz lustiger Fun Fact, jetzt weniger auf das konkrete Packers-Spiel bezogen, sondern auf die Schedule-Makerinnen und Maker, die euch Flo vorgestellt hat. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass dieses Match aus den letzten sechs Spielen, also sprich die letzten, die fünf Wochen davor, spielen tatsächlich, das ist für uns nicht so gut für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es quasi aus den letzten sechs Wochen das fünfte Mal, dass die Eagles in einem alleinstehenden Primetime-Zeitfenster spielen. Also da ist roter Augenalarm angesagt in den sechs Wochen.
Oh je. Die Eagles sind ohnehin relativ prominent vertreten in den Primetime-Games. Ich glaube, die sind irgendwie Top 2 in der Geschichte der NFL. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf, müsste ich aber nochmal genau nachschauen. So, und dann gibt's gleich den nächsten Kracher, in der Conference zumindest. Es geht Sunday Night gegen die Lions. Das Spiel wollte Amon-Ra St. Brown ja eigentlich zum Saisonauftakt haben, ne? Jetzt bekommen die Lions dieses Spiel im Link in Woche 11. Für mich ist das so eine Phase in der Saison nach der Bye, die ganz viel Richtung Playoffs aussagt. Diesen Stretch mit zwei Primetime-Games, eben Packers und Lions, musst du irgendwie positiv gestalten. Und in Woche 12 geht's dann auch noch gegen die Cowboys im AT&T-Stadium.
Ja, das Spiel gegen die Lions hätte ich mir auch als schönes Season-Opener-Match Matchup vorstellen können. Natürlich ist Cowboys auch überragend, haben wir drüber gequatscht letzte Woche. Aber Lions, das ist überragend, vor allen Dingen, weil natürlich in den letzten beiden Spielen, natürlich haben die Eagles beide gewonnen. Und jetzt können wir Flo nochmal tippen lassen. Flo, was tippst du in den letzten beiden Spielen gegen Detroit im Schnitt? Wie viele Punkte haben die Eagles im Schnitt in den letzten beiden Spielen gegen die Lions gemacht?
Ja, muss ja super hoch sein. Also Ende 30.
41.
Ja.
Also da geht's richtig ab. Da freue ich mich richtig drauf, außer dass es halt Sunday Night ist und keine Ahnung, wie man das irgendwie bewerkstelligen soll. Wahrscheinlich schaut man sich die lange Zusammenfassung irgendwie an und stellt sich montags früh den Wecker, weil, also ich halte da nicht bis 2 Uhr nachts durch, um dann das Spiel zu schauen. Aber gut, so be it. Das ist unser Problem von übermorgen, Anführungszeichen. bei den Dallas Cowboys, Woche 12, du hast es gesagt, das ist sicherlich auch ist immer schwierig, in Jerry World zu spielen. Die Eagles haben ja erst letzte Saison eine sechsjährige Niederlagenserie in Dallas beendet und endlich mal gewonnen dort. Aber Dallas, wissen wir, ist ein sehr, sehr schwieriges Pflaster.
Was du alles weißt, ist ja Wahnsinn. Woche 13 der kommenden Saison, da geht's zu Hause gegen die Chicago Bears. Die beiden Teams haben sich zuletzt 2022 gegenübergestanden. Am 18. Dezember in Woche 14 war das. Da gab's einen 25-20-Sieg für die Eagles. Und damit waren die Eagles dann 13-1 in der Saison. 13-0 würden wir hier aber auch nehmen in Woche 13.
Ja, da freue ich mich extrem drauf. Nicht nur, weil die Eagles, Fun Fact, auch zu diesem Match, die letzten sechs Spiele gegen die Bears gewonnen haben, sondern ich freue mich da drauf über den Zeitpunkt des Spiels. Ja, es ist wieder ein Primetime-Game, aber Das Matchup in Woche 13 gegen die Chicago Bears ist das Black Friday Game. Und das ist richtig cool. Ja, da könnt ihr euch mit Freunden treffen, wenn es noch ein bisschen halbwegs warm ist. Naja, warm vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest schneit es auf keinen Fall. Macht da nochmal den Grill an, macht ein paar Burger. Freitag auf Samstagnacht, das wird richtig, richtig cool. Eignet sich hervor, ein paar Jungs einzuladen und Mädels und sich eben dieses schöne Spiel anzuschauen. Also freue ich mich richtig drauf.
Lad mich doch mal ein.
Du bist immer eingeladen, Flo.
Vielleicht, wenn ich nicht arbeiten muss.
Ja, könnte witzig sein.
Können wir das doch planen, wäre doch nett.
Ja, sehr cool. Ne?
So, nach dem Bears-Spiel hast du auf dem Papier zumindest ein bisschen mehr Zeit, um gesund zu werden, die Wunden zu lecken. Wir sind ja schon spät in der Saison, da kann sowas eigentlich nur helfen. Allerdings müssen die Eagles reisen, und zwar in den Westen. Ist allerdings, und das ist vielleicht mal positiv herauszuarbeiten, auch der einzige echte West Coast-Trip in der kommenden Saison. Ein Monday-Night-Game steht dann an gegen die LA Chargers, und am Sonntag drauf in Woche 15 spielst du dann zu Hause gegen die Raiders. Boah, Saquon Barkley gegen Ashton Jeanty, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr.
Wir kommen ja später zum Tippen, aber meinst du, es wird wirklich so interessant? Ich glaube, die O-Line ist noch nicht stark genug von den Raiders.
Nee, allein wegen dieses Matchups finde ich das so
ja,
geil.
Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Und ich meine, die Raiders haben seit 2001 kein Spiel mehr in Philadelphia gewonnen, das ist auch eine ganz lange Zeit her. Von daher, und die Raiders sicherlich auch noch mit einem Rebuild, glaube ich, das sollte machbar sein. Aber auf jeden Fall ein schönes Heimspiel dort. Und ein schönes Heimspiel, gutes Stichwort, das ich mir selber gegeben habe, haben die Eagles nämlich bei ihrem West Coast Trip, den du gerade erwähnt hast, weil ihr wisst ja alle, das Spiel bei den Los Angeles Chargers, die Chargers, natürlich eigentlich San Diego Chargers, sind noch nicht so wirklich angenommen worden von den Fans in Los Angeles. Da könnt ihr euch wieder ganz, ganz sicher sein, dass bei diesem Monday Night Game das Stadion in Midnight Green erstrahlen wird und ein Takeover vonstatten geht. Ich glaube, mal gucken, wie der Winter so aussieht oder der frühe Winter. Das wäre wirklich was, das kann ich euch nur jedem empfehlen, vielleicht mal darüber zu fliegen, weil ich glaube, klar, Karten ist nie leicht, aber die Chargers machen das auf keinen Fall voll. Und das wird ein richtig cooles Heimspiel der Eagles an der West Coast. Wird auf jeden Fall lustig, aber jetzt kommt natürlich das Haar in der Suppe. Die Chargers sind tatsächlich eines von nur 4 Teams, gegen die Jalen Hurts noch nie gewonnen hat. Also time to change that.
Ja. So, und damit es nicht langweilig wird, hast du gleich am Samstag drauf das nächste Auswärtsspiel in Woche...
Super Zeitpunkt wieder.
Ja, ja. In Woche 16 spielen die Eagles bei den Commanders, dann in Woche 17 bei den Buffalo Bills und in Woche 18 gibt's dann nochmal ein Heimspiel und da dann gleich nochmal gegen die Commanders. Du hast es angesprochen. Ich möchte kurz mit dir und euch zu Hause einmal zurückschauen. 2 richtig knappe Spiele letztes Jahr gegen die Commanders in der regulären Saison und dann dieser ja wirklich unglaublich beeindruckende 55-23 Sieg im NFC Championship Game. Da ist viel Feuer drin. Vielleicht jetzt nicht mehr in Woche 18, aber in Woche 16 möglicherweise. Und gegen die Bills verspricht es auch spannend zu werden. Das letzte Aufeinandertreffen haben die Eagles, kannst dich erinnern, Tim, 26-23, Overtime. November 2023 war das. Jalen Hurts im Regen in Kelly Green gewinnt das Spiel mit so einem Designed Quarterback Run, läuft er in die Endzone. Ey, geiles Spiel. Ich glaube, Jake Elliott hatte da auch ein Field Goal für knapp 60, irgendwie 59 oder so im Regen. Das wird sicher wieder gut. Oh, aber krasser Saisonabschluss, hoffentlich ein positiver für Philadelphia.
Ja, du hast gesagt, also wenn das mal keine starken Gegner sind, 2-mal die Commanders und dann noch die Bills dazwischen. Ich meine, grundsätzlich haben die Eagles ja 7 der letzten 9 Spiele gegen die Commanders gewonnen. Das sieht erstmal ganz gut aus, aber wir wissen es alle. Die Bills, das ist schon ein richtig harter Brocken. Die Eagles haben tatsächlich 5 der letzten 6 Spiele gegen die Bills nicht gewonnen. Jetzt müssen wir erstmal nochmal zurückdrehen. Also, das Spiel ist ja bei den Buffalo Bills. Also, die Eagles spielen ja quasi in Buffalo, was richtig fies ist zu der Zeit. Also, da ist ein hoher Schneealarm. Und die Eagles haben 5 der letzten 6 Spiele nicht dort gewonnen. Aber die Bills haben Philly seit 2011 nicht mehr geschlagen. Also, das ist so ein bisschen mixed. Auf der einen Seite haben die Eagles, weil sie halt oft auch zu Hause gegen die Bills gespielt haben, eigentlich ganz gut ausgesehen zuletzt. Aber natürlich eben halt auch lange schon her, dass sie bei den Bills gewonnen haben. Das wird richtig hart. Mal gucken, ob es da schon entschieden ist, diese Saison. Vielleicht geht es ja sogar um den Number One Seed in der NFC, ist nicht auszuschließen. Und dann halt nochmal natürlich am letzten Spieltag, wir haben es gesagt, gegen die Commanders. Das ist natürlich schon, wie gesagt, das finde ich jetzt persönlich auch nicht so toll. Es ist das Rematch in Philadelphia, was wir im NFC Championship Game gesehen haben. Und ja, gucken wir mal. Ist jetzt übrigens auch zum dritten Mal in den letzten 8 Jahren, dass diese beiden Teams am letzten Spieltag der Regular Season aufeinandertreffen. Also scheinbar mögen das die Schedule Maker ganz gerne.
Ihr merkt, obwohl wir jetzt relativ flott da durchgegangen sind, es ist auf jeden Fall ein richtig tougher Schedule für die Philadelphia Eagles in der kommenden Saison. Die Frage, die so bleibt, was machst du mit so einem Spielplan? Ne? Wahrscheinlich nimmst du es irgendwie sportlich und denkst von Spiel zu Spiel oder was machst du damit? Ich meine, schlagen musst du eh alle, ne? Jetzt muss ich mal zahlen langsam.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du musst das so annehmen, wie es ist. Also das ist halt der Preis. Du hast gesagt, den du zahlen musst, wenn du den Super Bowl gewinnst, dann bist du halt der Top Dog und der Top Dog kriegt halt eben halt auch den härtesten Schedule. Es ist auf jeden Fall machbar und das muss man ja auch immer dazu sagen. Wir sehen ja jedes Jahr wieder Überraschungen. Auch wenn wir jetzt 10 Teams haben, die letztes Jahr in den Playoffs gespielt haben, dann wird es negative Überraschungen geben. Es werden bestimmt nicht die Philadelphia Eagles sein, aber das ein oder andere Team wird vielleicht dann nicht mehr so stark sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Commanders, die man dann doch auch den ein oder anderen älteren Herren, der dann auch nicht mehr jünger wird. Vielleicht werden die ein bisschen schlechter. Ich meine, die Cowboys sind, glaube ich, immer noch nicht so stark, aber ja, long story short, man kann sich jetzt viel zusammenreimen. Man muss auch sehen, wie Detroit drauf ist. Das sind ja die Assistant, also quasi die OC und DC weg. Da weiß man nicht, was da drin ist. Die Vikings sind ein bisschen eine Wundertüte mit Quarterback. Das wird nicht uninteressant und ja, schauen wir mal. Also irgendwann muss auch der Fluch der Karibik bei den Buccaneers mal enden.
Ja, und härtester Schedule für die Eagles ist ja, wenn man den Statistiken oder den Prognosen glauben mag, nicht ganz richtig. Entschuldige, dass ich da reingehe, aber ich glaube, davor haben wir noch Commanders, Vikings, Raiders oder sowas. Ich glaube, Philly ist aber auf jeden Fall Top 4 oder 5, ne?
Definitiv.
Komm, dann schauen wir noch kurz, auf was für einen Rekord die Eagles mit diesem Spielplan möglicherweise kommen. Alle 17 Spiele, wir packen da einfach dann so ein W oder ein L dahinter für Win oder Loss, oder?
Sehr gerne.
Ja, komm. Dann, okay, Season Opener, Cowboys, mit dir im Stadion, sag mal.
Ganz klar Win.
Sag ich auch. Ich sag aber vor allem Win, weil zu Hause.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Aber definitiv Win.
Dann bei den Chiefs.
Die Chiefs werden heiß sein. Wir wissen alle, bei den Chiefs ist mit das lauteste Stadion, inklusive der Seattle Seahawks. Das wird schwierig und ich meine, die sind natürlich auch heiß. Ich glaube, das wird ein L. Ich glaube, die Eagles werden dort verlieren. Meines Erachtens nicht tragisch, weil in den Playoffs zählt es. Aber ich glaube, da werden wir 1-1 stehen.
Gehe ich mit. Habe ich mir auch notiert. Dann zu Hause gegen die LA Rams.
Das wird auf jeden Fall wieder ein super Spiel. Stafford ist ein toller Quarterback. Nakua ist auch ein überragender Receiver auch. Also das ist eine sympathische Franchise. Grüße gehen raus an Dominik, der mein guter Freund, der Rams-Fan ist. Ich gehe davon aus, die Eagles werden das Ding wiederholen.
Weil Sean McVay einfach nicht gegen die Eagles gewinnen kann.
So sieht es aus.
Ich habe auch ein W da stehen, also 2-1 und dann bei den Bucks in Woche 4.
Der Fluch der Karibik endet und die Eagles gewinnen bei den Buccaneers.
Habe ich auch. Ich habe auch ein W. Okay. So, dann Woche 5 zu Hause gegen die Broncos.
Broncos sind auch ein bisschen eine Wundertüte. Mal gucken, ob Bo Nix in seinem zweiten Jahr nochmal so eine Saison spielt wie im ersten. Da hat er wirklich einen tollen Job gemacht. Aber ich gehe davon aus, du spielst zu Hause, das heißt nicht im Mile High. Und zu Hause musst du die Broncos schlagen. Also ich sage 4-1.
Sage ich auch. Und der Name ist im Jahr 2 für diesen jungen Quarterback-Programm. Nix. Kurze Woche, dann Thursday Night bei den Giants. Quarterback-Chaos. Ja. Ich sag W. Du auch?
Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also die Giants werden zweimal weggebügelt.
Ja, come on, ey. Okay, du bist aber, dass du grundpositiv bist, weiß man ja. Woche 7 dann bei den Vikings. JJ McCarthy zündet nicht kommende Saison, sag ich. Noch ein W für die Eagles.
Na, da glaube ich tatsächlich, dass, die jetzt nach dem vermeintlich, also ich bilde mir mal ein, die Woche 6 gegen die Giants wird deutlich und das wird ein relativ einfacher Sieg im Thursday Night. Dann stehst du schon 5-1 und in Minnesota, die haben einen sehr, sehr überragenden Head Coach, die haben eine sehr, sehr starke Defense. Ja. Ich sag, da gibt es mal ein L, weil alles werden wir nicht gewinnen und ich denke, da ist es soweit, es gibt die zweite Niederlage bei den Vikings.
Und dann Stichwort Back-to-Back-Games oder fast Back-to-Back zu Hause gegen die Giants. Da nehme ich dir nichts vorweg, wenn ich sage, du hast genauso ein W wie ich.
So sieht es aus. Also bei mir steht 6-2, bei dir 7-1, oder?
Ja. Ey, 7-1. Aber ich hab am Anfang, ne, als ich die ersten 4-5 Wochen gesehen habe, habe ich gedacht, alter Freund, wird das tough. Und plötzlich gucke ich nochmal auf die Spiele und tippe die so lose für mich. Überleg nochmal, wie man da einen Sieg einfährt. Und dann bin ich tatsächlich bei 7-1 und das erscheint mir gar nicht so unwahrscheinlich. Also ich find's cool, aber ich finde eben nach der Bye, dass es dann schwierig wird, weil dann musst du wieder reinkommen und so. Vielleicht hast du so einen guten Run mit 7-1, ich will jetzt nichts beschreien, aber manchmal ist das ja dann auch blöd, ne? Wenn du mit so einem guten Record zur Hälfte der Saison dann so lange Pause hast. Nach der Bye, wissen wir, kommt das Monday Night Game bei den Packers und da habe ich ein L mir notiert.
Ja, also erstmal finde ich es gut, dass vor der Bye Week halt eben das Giants-Spiel ist, zu Hause. Das wirst du gewinnen.
Guter und
dann
Punkt.
Gehst du mit einem guten, ja, gehst du mit einem guten Gefühl in die Bye Week. Das ist immer wichtig. Kannst du mal ein bisschen Wunden lecken, die es bis dahin schon gibt. Und bei den Packers, es wird super schwer. Aber nachdem das mein absolutes Lieblingsteam ist, können wir da auf keinen Fall verlieren. Und von daher blieb mir nichts anderes übrig, als da auf jeden Fall ein W zu sagen.
Tim ist jetzt offiziell ein Packers-Hater.
Ja, nicht erst jetzt. Ihr da draußen, ihr wisst schon.
Seitdem nee, ich wollte es nur offiziell machen.
Ja, das inoffiziell war ich, jetzt bin ich offiziell. Nein, also ihr wisst, wie das gemeint ist. Es ist eine tolle Franchise. Und meine Abneigung richtet sich weder gegen die Fans der Packers noch gegen die Franchise selber, sondern eher gegen das Management der Packers, die da so schäbig gerade versuchen, in unseren Brotherly Shop zu bannen.
Das ist fair. So, dann die Lions zu Hause, Sunday Night. Ich sag knappes Spiel, aber am Ende ein W, ein Sieg für die Eagles.
Ja, das wird ein tolles Spiel. Also wir haben es ja eben gesagt, zweimal oder im Schnitt 41 Punkte jeweils. Das wird wieder ein offensives Feuerwerk. Da freue ich mich mega drauf. Und ich bin auch der Überzeugung davon, dass es mit dem besseren Ausgang für die Eagles ist und dementsprechend auch bei mir ein 8-2-Rekord.
74-73 oder sowas am Ende.
Das wiederum glaube ich nicht, aber schauen wir mal. Das wäre auf jeden Fall ein Scorigami. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diejenigen von euch, die noch Twitter nutzen. Ich nenne es einfach weiter Twitter. Da gibt es eine total coole Seite, die heißt Scorigami. Und ist immer, und die tracken, wie oft ein Ergebnis schon vorkam. Und es ist einfach erstaunlich, nach über 100 Jahren NFL, in der es die schon gibt, dass es immer noch Endergebnisse gibt, die noch nie passiert sind. Also ich mag das total gerne. Das ist wahrscheinlich so ein kleines Nerd-Ding. Aber ich finde es ganz lustig.
Nee, ist wirklich cool und zeigt ja auch, dass es immer spannend bleibt in der NFL. So, dann bei den Cowboys für mich ein Sieg.
Ja, das wird schwierig. Also das wird auf jeden Fall nicht leicht. Aber ich glaube, in Jerry World holen die Eagles dann den zweiten Sieg und sweepen sie erneut.
Welches Spiel wird schon leicht in dieser kommenden Saison? Woche 13 im Link gegen die Chicago Bears. Caleb Williams ist vielleicht der Gewinner der letzten Wochen, aber das reicht noch immer nicht. Ich sag W.
Sag ich auch. Die Giants wollte ich schon sagen. Die Bears haben schon das Potenzial zu überraschen. Die haben sich auch gut verstärkt in der O-Line, ja, ne? Für Caleb Williams. Also das wird total interessant. Ich würde es einfach auch wirklich mal den Chicago-Fans gönnen. Da kommt der Gönnjamin raus, weil es einfach eine geile Stadt ist. Ich mag Chicago total gerne. Ich weiß nicht, Flo, warst du schon mal da?
Nur am Flughafen.
Ja, okay, gut, der ist wie alle anderen amerikanischen Flughäfen einfach nur riesig, ja. Aber es ist eine tolle Stadt, also wenn ihr die Chance habt, euch mal das anzuschauen, die haben eine super so Lakeside, wo man sich an einem See da aufhalten kann, die Stadt ist toll, es gibt super viele italienische Einflüsse, ihr wisst ja alles, das ist ja diese ganze Al Capone-Geschichte und sowas, das ist eine coole Stadt, ich würde es denen gönnen, die haben so viel, ich formuliere es mal höflich, so viel Mist gegessen in den letzten Jahren. Es wäre einfach schön, wenn sie auch mal wieder eine erfolgreiche Franchise hätten. Aber nicht gegen die Eagles. Es gibt einen Heimsieg und bei mir auch 10-2.
So, dann der West Coast Trip, der angesprochene, bei den LA Chargers. Tim sagt, das Stadion wird voll sein mit Philadelphia Eagles Fans. Demnach hast du wahrscheinlich einen Sieg dort stehen. Ich habe eine Niederlage.
Ja, ich habe tatsächlich, Flo, du wirst dich wundern, ich habe tatsächlich auch eine Niederlage. Es wird dabei bleiben. Jalen Hurts wird noch nie gegen die Chargers gewonnen haben, nach diesem Spiel auch. Die Chargers sind ein gutes Team. Also Herbert ist ein super Quarterback. Sie haben einen sehr guten Head Coach. Ich denke auch, dass du dort, auch wenn es ein Heimspiel wird für die Eagles, dass du dort eine Niederlage einfahren könntest.
So, pass auf. Dann zu Hause gegen die Raiders. Haben wir beide einen Sieg?
Absolut.
Jetzt habe ich was gemacht. Woche 16, 17, 18. Ich glaube, dass da eine Menge passiert. Ich glaube, dass du gegen die Commanders verlierst. Ich glaube, dass du gegen die Bills verlierst. Und ich glaube, dass du gegen die Commanders nochmal verlierst, auch wenn es da möglicherweise um nichts mehr geht.
Boah, also wenn das so kommt, dann gehst du ja mit einem maximal bescheidenen Gefühl in die Playoffs, weil dann hast du ja eine 11-6-Rekord, da bist du auf jeden Fall ein Playoff-Team, das ist klar, in deiner Tippwelt. Ja. Aber das wird hässlich. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich habe tatsächlich ich habe die ersten Spiele genauso getippt wie du. Also ich glaube, dass in Washington kannst du verlieren. Dementsprechend habe ich auch ein 11-4. Also im Schnee in Buffalo, da kannst du auf jeden Fall auch verlieren. Die haben wieder ein Top-Team. Habe ich tatsächlich auch eine Niederlage. 11-5, ob das jetzt so toll ist, gegen so zwei Top-Teams direkt vor den Playoffs zu verlieren, das sei mal dahingestellt. Heimspiel gegen die Commanders, auch wenn es da noch was geht, da gewinnst du dann. Also ich glaube nicht, das kannst du gleich mal erläutern, wie du drauf kamst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zweimal gegen die Commanders verliert.
Ja, du bist dann bei 12-5, ne?
Genau.
Ich bin dann bei 11-6. Warte mal, letztes Jahr hatten die Commanders 12-5, ne? Eagles letztes Jahr 14-3 als Division-Sieger. Ja, weiß ich auch nicht. Das war wirklich so ein Bauchgefühl, wo ich gedacht habe, okay, also du kriegst da irgendwie auf die Nase, dann ist so ein bisschen der Wurm drin, das kennt man ja auch, dass sich dann so der Schlendrian da so ein bisschen einschleicht und du aus dieser Spirale vielleicht auch nicht mehr rauskommst und dann das letzte eben auch verlierst. Das war wirklich ein Bauchgefühl. Ich glaube, insgesamt wird es eine wahnsinnig enge Division, das hast du angesprochen, weil die Division mit Sicherheit oder Division Rivals nicht schlechter geworden sind und das wird eine super taffe Saison.
Ja, ich bin gespannt. Das letzte Jahr waren wir in Anführungszeichen zu pessimistisch. Ich habe nochmal nachgeschaut bei mir. Ich hatte letztes Jahr 12-5 predicted und du hast gerade gesagt, es war 14-3. Diesmal, ich klappe offensichtlich bei meinem 12-5. Scheinbar ist es so mein Lieblings-Tipp-Record. Also ich hoffe wirklich, also es kann alles passieren. Ich hoffe wirklich nicht, dass das eintritt, was du, Flo, gerade da vorhergesagt hast, weil wenn es so käme, dann wird das kein langer Playoff-Run. Wenn du vorher gegen die drei Top-Teams oder beziehungsweise in den drei Spielen gegen zwei Top-Teams dreimal den kürzeren ziehst, dann glaube ich, dann spielst du wahrscheinlich wieder gegen Tampa, in Tampa, und dann ist es dann wieder vorbei. Aber nee, das würde ich nicht wollen, aber schauen wir mal.
Ja, nee, das wird auch langweilig. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich will diese Tampa-Spiele auch nicht mehr sehen.
Ja, aber die sind wahrscheinlich immer noch das beste Team da unten. Ich meine, ansonsten der Rest in der Division ist ja nichts. Ne? Also von daher, ich glaube, die sind schon auch das beste Team. Es müsste ja, wenn mich nicht alles täuscht, NFC South sein. Die Gefahr ist definitiv dann da, dass du wieder gegen die spielst.
Gut, dann sind
und dann halt auch auswärts, ne? Wobei, dann ist ja die Frage, wer hat den besseren Rekord, weil die Eagles werden ja dann schon. Na, oder jetzt frage ich mal andersrum. Du sagst ja, die Eagles verlieren zweimal gegen die Commanders. Ohne logischerweise, dass du jetzt komplett die Commanders durchgetippt hast, aber gehst du davon aus, dass dann die Commanders auch die Division gewinnen?
Kann ich mir vorstellen. Wobei die haben auch einen super toughen Schedule, ne? Aber ich kann mir das schon vorstellen.
Ich will's nicht, vor allen Dingen will ich es deswegen nicht, weil dann dieser lustige Rekord gebrochen ist, dass jedes Jahr ein anderes Team die NFC East gewinnt. Ja, ich will, dass die Eagles das Team sind, die das schaffen.
Ja, das wäre schon cool, ne? Also eigentlich musst du das dieses Jahr machen. Wie gesagt, einfacher wird's sicherlich nicht in dieser Saison.
Nee, auf keinen Fall.
Gut. Okay, Leute, dann haben wir euch einmal durch diesen NFL-Schedule geführt und ein bisschen darüber hinaus. Damit sind wir durch, wie auch immer euer Stundenplan für die nächsten Tage und Wochen aussieht. Viel Erfolg euch bei allem, was ihr tut. Ihr schafft das auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören heute. Hey, wenn ihr unseren kleinen Podcast hier supporten wollt, könnt ihr das tun bei buymeacoffee.com/brotherlytalk. Den Link und die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Bitte nochmal drauf gucken. Freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Und apropos Support, wir haben ja letzte Woche über Körperfettanteile gesprochen und Tim hat mir in Vorbereitung auf die heutige Folge erzählt, es ist eine Nachricht gekommen.
Ja, eine überragende Nachricht und von einer absoluten Vollmaschine. Grüße gehen raus an unseren Hörer Jakob. Trails im Kopf nennt er sich und das ist eine absolute Vollmaschine. Der läuft nämlich Marathons und Ultramarathons. Also Respekt, Kollege. Wow. Da kann ich wirklich nur alle Hüte vorziehen. Und der gute Jakob scheint ein sehr, sehr, klar, bei Marathon, Ultramarathon, ist ein sehr tratiger und sportlicher Geselle mit, so schreibt er es uns. Also erstmal auch vielen Dank, du hast uns sehr gelobt mit dem Podcast. Du hörst uns immer beim Laufen und beim Trainieren. Und ja, aktuell hast du übrigens auch, der Kollege kommt aus dem Nationalpark Hainich, kannte ich auch noch nicht, muss ich erstmal googeln, ist bestimmt schön da, hat einen Körperfettanteil, und jetzt mal Respekt, von 9-11%.
Boah. Ja, okay.
Das ist also, stark. Das
da bin ich
stark.
Ganz
also,
weit weg. Da
du bist
ich ganz
ein geiler
weit
Typ,
weg.
Jakob. Was hattest du, Flo?
Ja, ich bin jetzt so bei 18 oder so.
Aber ja, und der Flo ist dran. Richtig fit, ne? Also da draußen. Also das ist schon krass. Also von daher, Jakob, absoluten Respekt. Das ist zeugt von viel Disziplin und das ist bewundernswert. Bleib dabei.
Ich arbeite weiter dran. Vielleicht erreiche ich ja die Einstelligkeit auch irgendwann mal mit der Hilfe von Kasim Edebali, Vollmaschine. Hey, wenn ihr gute Trainingspläne braucht, guckt mal bei Kasim vorbei, Vollmaschine. Der macht die besten Trainingspläne der Welt. Vielleicht komme ich auch noch auf 9%, wobei ich will ja keinen Ultramarathon laufen. Bist du schon mal Marathon gelaufen?
Ich war nie der gute Läufer, um ehrlich zu sein. Ich brauchte immer einen Fußball und dann konnte ich hinterherlaufen, dann war es nicht ganz so schlimm, aber ich habe Konditionstraining gehasst und hatte immer mir mal vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen. Dann habe ich aber mit 30 mir meine Knie beim Fußball kaputt gemacht und dementsprechend ist der Zug leider abgefahren. Sonst hätte ich einen Halbmarathon hätte ich gerne mal ausprobiert. Ich wollte mal sehen, am Tegernsee mal laufen. Der gilt so als mit der schönste, weil du einmal wirklich genau um den Tegernsee rumläufst. Aber das wird jetzt leider nicht passieren. Hast du es mal ausprobiert?
Nee, also ich hatte auch mal so Halbmarathon im Kopf und so. Aber Jakob, zählt auch beim Berlin-Marathon in der Staffel mitzulaufen für die RTL-Stiftung, weil dann habe ich einen Marathon mitgemacht.
Ja, das kannst du uns gerne mal beantworten. Ich habe jetzt gerade auch eben mal, nämlich noch auf Insta geschaut, auf dein Profil. Und da sehe ich dich hier fleißig drin. Du scheinst ähnlich wie Flo auch ein eigenes Gym zu haben. Also du bist ja echt eine absolute Vollmaschine. Von daher machen wir dir jetzt vielleicht mit dem kleinen Shoutout eine Freude, wenn du wieder fleißig trainierst im schönen Nationalpark Hainich. Grüße gehen raus. Und ja, Flo, was bleibt uns noch übrig zu sagen?
Ja, zwei Dinge. Erstens, lass uns hier bitte im Podcast, im Brotherly Talk, so ein kleines Körperfettanteil-Battle starten. Also haltet uns mal bitte alle im Loop. Messt mal bitte alle euren Körperfettanteil. Vielleicht starten wir so ein kleines Battle und irgendwann laufen wir Ultramarathon mit Jakob. Und dann sagen wir natürlich das, was wir immer sagen zum Ende dieses Podcasts. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und go Birds.
Go Birds.